In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Bevor wir einsteigen, ein kleiner Hinweis vorab. Wir hatten bei der Aufnahme ein bisschen technische Probleme, weshalb wir permanent so ein leichtes Störgeräusch haben. Wir haben uns trotzdem entschieden, den Podcast so, wie wir ihn aufgenommen haben, mit ein bisschen Überarbeitung zu veröffentlichen und bitten, die technischen Störungen zu entschuldigen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt, Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörde und hoste das Ganze hier und habe heute als Gast bei mir den ersten Oberamtsanwalt Thorsten Hoffmann als Experten für Lebensmittelstrafrecht. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Erstmal sozusagen kurz zu dir, stell dich mal kurz vor, wie ist dein Werdegang, wie kommt man zum Lebensmittelstrafrecht letztlich?
Es war reiner Zufall. Ich bin seit 1998 an der Behörde. Meine erste Station war auch gleich damals die sogenannte Wirtschaftsabteilung mit dem Schwerpunkt Lebensmittelstrafrecht. Dort habe ich erstmal ganz normal als Dezernent gearbeitet, habe mich da eingearbeitet in die Materie, die ja auch sehr belastet ist mit europäischem Recht und bin dann wieder raus über die Verwaltung, dann zurück, jetzt als Abteilungsleiter nach mehreren Jahren Pause und habe das Amt da jetzt übernommen und wir führen jetzt halt die strafrechtlichen Verfahren, soweit Täuschung oder Gesundheitsgefahren von Lebensmitteln ausgehen. Einzig und allein die Verfahren, wenn Personen dadurch so schwer zu Schaden kommen, dass sie entweder sogar sterben, die bleiben natürlich bei der Staatsanwaltschaft, oder auch Verletzungen von erheblichem Ausmaß, wobei dieser Begriff erhebliches Ausmaß nicht näher definiert ist, landet dann im Ergebnis bei der Staatsanwaltschaft Berlin.
Lebensmittelstrafrecht an sich ist bei in Berlin, du hast es ja gerade schon gesagt, mit der Amtsanwaltschaft hauptsächlich zugewiesen. Das ergibt sich dann aus der Orkster, den Dienstvorschriften über die Organisation der Staatsanwaltschaften und der Amtsanwaltschaft. Und damit ist dann Lebensmittelstrafrecht wahrscheinlich auch so ein bisschen wegen der Ordnungswidrigkeitennähe so eine Hauptgeschichte für die Amtsanwaltschaft. Oder was hat es für einen Sinn, warum es bei euch landet?
Worin der Ursprung liegt, kann ich nicht sagen. Das war schon 1998 so, dass Lebensmittelstrafsachen bei der Amtsanwaltschaft Berlin anhängig waren. Die Orkster hat sich dahingehend überhaupt nicht verändert. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass identische Ordnungswidrigkeiten ohnehin im Einspruchsverfahren bei uns landen. Aber worin es wirklich seine Ursache hat, das kann ich nicht sagen. Dazu kann ich keine Angaben machen.
Die entscheidende Norm ist jedenfalls dieses Lebensmittel-, Bedarfsmittel- und Futtermittelgesetz.
Das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, genau, ist die Grundlage zusammen mit der Basisverordnung 178 der Europäischen Union. Und insofern sind das unsere Grundlagen, die einen regeln quasi, was verboten ist. Und wir brauchen natürlich noch das LFGB dazu, passend, weil es dem EU-Gesetzgeber ja untersagt ist, strafrechtliche Sanktionen festzulegen gegen EU-Normen. Und insofern braucht man parallel dazu noch eine Ausgestaltung im deutschen Recht, die dann sanktioniert, was im Allgemeinen nach lebensmittelrechtlichen Bestimmungen verboten ist und auch die Sanktionen halt festlegt, in welcher Höhe, welcher Art, Geldstrafe, Freiheitsstrafe und auch in welcher Höhe.
Wenn man sich diese ganzen Strafvorschriften da anguckt, ist das sowieso eine ziemlich unübersichtliche Geschichte, ständig irgendwelche dynamischen, wahrscheinlich auch Verweisungen auf EU-Normen und so weiter. Und wie wir das ja auch sowieso in Nebengesetzen irgendwie häufig haben, da steht dann eben nicht drin, es ist verboten, das und das zu machen und unter Strafe gestellt, das und das zu machen, sondern wer entsprechend Paragraf so und so zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Das heißt, man ist auch irgendwie ständig am Herumblättern, ständig am Querverweise herausfinden, um zu gucken, ob es der konkrete Lebenssachverhalt, den man da vor sich hat, überhaupt irgendetwas strafrechtlich Relevantes ist, oder?
Also zwei Sachen zeichnen das Lebensmittelstrafrecht aus. Das eine ist die permanente Arbeit mit sogenannten Blanketttatbeständen und Rückverweisungsklauseln. Das heißt, wir haben eine Norm, die regelt, was verboten ist, und wir haben eine Norm, die regelt, wie es verboten ist, welche Sanktionen drohen. Das ist die eine Situation. Und die andere Situation ist, dass wir sehr viel zu tun haben mit sogenannten unechten Mischtatbeständen, also Tatbestände, wo die Schuldform darüber entscheidet, ob eine Tat im Lebensmittelrecht Ordnungswidrigkeit oder gar Straftat darstellt. Das ist ein ganz wesentliches Element, sodass wir nur im Vorsatzfalle überhaupt tätig werden, im Fahrlässigkeitsfalle die Sache bei den Verwaltungsbehörden, den Veterinärämtern bleibt, die die Sache dann als Ordnungswidrigkeit behandeln und möglicherweise darüber entscheiden, ob sie ein Bußgeldverfahren einleiten oder nicht. Das ist quasi die große Schwierigkeit. Allein mit einem Gesetz zu arbeiten, funktioniert nicht mehr. Wir haben beispielsweise in den Täuschungsregelungen des Paragraphen 11 LFGB überhaupt gar keinen Regelungsinhalt mehr. Die Norm verweist auf die Lebensmittelinformationsverordnung. Darin allen ist geregelt, was verboten ist, welche Kennzeichnungen zu erfolgen haben, wie sie zu anzubringen sind. Und nur das LFGB entscheidet quasi noch darüber, was im Falle des Verstoßes gegen die LMIV als Sanktion festgesetzt werden kann. Das ist quasi ein ständiges, sehr richtig Hin- und Herblättern zwischen den Normen. Und es wird von Mal zu Mal komplexer. Die EU-Normen bestimmen quasi unser Leben und regeln in ihren Übersetzungen aus dem Französischen oder Englischen, was im deutschen Lebensmittelrecht verboten ist oder nicht.
Ist das nicht furchtbar nervig?
Das nervt ungeheuer und das ist auch permanenter Veränderung unterworfen. Und die Paragraphenketten und auch Textketten sind unendlich lang, müssen aber halt so in die entsprechenden öffentlichen Klagen mit eingebunden werden, damit der Verbraucher das versteht. Und nicht nur der Verbraucher es versteht, sondern auch der Rechtsunterworfene es versteht, damit er weiß und nachprüfen kann, wieso, weshalb, warum er was falsch gemacht hat. Und es ist, glaube ich, auch für Lebensmittelunternehmer mittlerweile kaum noch nachvollziehbar, was sie im Einzelnen dürfen oder was sie im Einzelnen nicht dürfen, beziehungsweise wie die Verstöße geregelt werden, wenn sie etwas falsch machen. Das ist wahnsinnig kompliziert, das ist es in der Tat, ja. Und die Gesetze, also mittlerweile sind es mehrere Leitsordner lang, einzig und allein für die einzelnen Normen. Wir haben auch in den Leitsätzen, da ist fast jede Wurstsorte gesondert geregelt, wie sie zusammengesetzt sein darf. Es ist relativ kompliziert, dies festzustellen. Ja.
Kommen wir mal von dem ganz Abstrakten zum Konkreten. Du hast Fälle mitgebracht. Was ist denn so der klassische Anwendungsfall?
Also im Großen und Ganzen ist das Lebensmittelrecht von zwei Dingen geprägt. Das eine ist der Schutz vor Täuschung für den Verbraucher und das andere ist der Schutz vor Gesundheitsgefahren für den Verbraucher. Und bei den Gesundheitsgefahren spielt halt die Hygiene eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben Sachverhalte, wo die Hygienemängel quasi nicht allein in einer Ordnungswidrigkeit münden. Im Paragraphen 3 LMHV, der bestimmt, dass man Lebensmittel nicht der Gefahr der nachteiligen Beeinflussung aussetzen darf. Wir haben eine besonders schöne Norm im deutschen Strafrecht, die ist dort sehr speziell, das ist der sogenannte Straftatbestand der Eklerregung, Paragraph 12 LFGB. Dieser Paragraph 12 des LFGB, die Strafnorm der Eklerregung, die kann ich quasi auf zwei Arten erfüllen. Das eine ist eine große Menge an kleinen Hygieneverstößen, die sich in der Summe für den Verbraucher als Ekelerregung auswirkt, sodass er quasi vom Verzehr, wenn er von den Hygieneverstößen Kenntnis hätte, Abstand nehmen würde in diesem Lokal, es quasi verlassen würde, oder eben ein Hygieneverstöß von großer Auswirkung, sodass die Folge für den Verbraucher dieselbe ist, die ich gerade geschildert habe. Es fängt an bei unzureichenden Reinigungsmöglichkeiten, weil die baulichen Zustände so sind, dass man eben nicht mehr ordentlich sauber machen kann. Es geht weiter über mumifizierte Mäuse, die sich in den Lokalen befinden. Es geht weiter über Schimmelbelege, die sich an den Bedarfsgegenständen, die da verwendet werden, ablagern. Es geht auch darum, um den Umgang mit Lebensmitteln. Also eine schöne Situation ist das Abfüllen von Eiswürfeln an einer Bar mit der Hand ins Glas, anstatt einer entsprechenden Schaufel oder einer Zange. Das gehört dazu. Zur Ekelerregung gehört auch, was ich schon mal selber erlebt habe, das Servieren abgeräumter Speisen, indem man also quasi mit der abgeräumten Speise in der Küche verschwindet und mit derselben Speise wieder rauskommt, um sie dann dem Gast am Nebentisch zu servieren. Oder das Abräumen der Speisen, die man einem Gast serviert hat, um sie unmittelbar dann an den Nachbartisch zu stellen, weil man sich als Kellner vertan hat und die falschen Speisen an den falschen Tisch geliefert hat. Und weil man im Ergebnis halt nicht weiß, ob der Gast, der die Speise schon bekommen hat, in dieser Speise mit den Fingern schon irgendwie rumgepickt hat oder mit der Gabel dran war und quasi die Sache ein Stück weit mit seinem eigenen Speichel irgendwie verunreinigt hat. Das gehört halt quasi mit in diesen Straftatbestand hinein und ist relativ schnell erfüllt, dieser Straftatbestand. Das kriegt man eigentlich, das ist Spezialität im deutschen Recht, das kriegt man sehr schnell hin.
Okay, das ist tatsächlich irgendwie ein praktischer Anwendungsfall, ist mit der Fehllieferung von Tellern am Tisch, war mir bis dahin auch noch nicht bekannt. Und es kommt ja wirklich alle Nase lang vor, dass da einem was hingestellt wird und sagt, nee, falsch, und dann ist einfach wieder weggezogen und an den anderen Tisch gestellt.
Ja, das also das schnelle Umstellen, dass man sich da vertan hat, das mag noch ausgeschlossen sein. Ich kann mich erinnern, der Sachverhalt bei mir war so, dass wir einen Beilagensalat bekamen, schon gewundert haben, wieso wir einen Beilagensalat zu unserem bestellten Essen bekommen. Und wie das halt so ist, da fängt man an, diesen Beilagensalat mit der Gabel halt rumzustochern, dann verschwinden schon mal die Tomaten und die Radieschen. Und dann kam der Kellner und sagte, oh, Entschuldigung, ist ja gar nicht Ihr Salat. Nahm also die vier Teller wieder weg und stellte sie so, wie sie waren, an den Nebentisch. Wer am Nebentisch saß, hatte Glück, wenn da noch Tomate am Teller war oder auch noch Teile von dem Kartoffelsalat. Aber das gehört halt mit dazu, weil man eben als Kunde, das ist eben auch das bei der Eklerregung, dass das dem Verbraucher, dem betroffenen Verbraucher verborgen bleibt, was quasi im Hintergrund an Mängeln passiert. Diese Ekelerregung sind nicht zwingend Dinge, die im sichtbaren Bereich passieren, sondern im Hintergrund, in der Küche, wie der Umgang mit Speisen ist oder eben, dass man Teile der Speisen, es sind nicht alle Schnitzelteile verzehrt wurden vom Gast, halt in der Küche wieder umverteilt auf einen neuen Teller und dann diese servierten Schnitzelteile wieder rausbringt, um sie dann dem Gast, um nichts wegzuschmeißen und einem anderen Gast, der sie Schnitzel auch bestellt hat, zu servieren. Ist ein praktisches Beispiel und kommt durchaus vor.
In dem Beilagensalat-Szenario hast du dann den Dienstausweis gezückt?
Nein, überhaupt nicht. Das ist schon so lange her, da war ich überhaupt noch nicht in Amt und Würden. Ich fand das irgendwie als Gast relativ sonderbar und hatte überlegt, ob man an den Nebentisch geht und die Leute darauf hinweist, dass man da irgendwie, dass der Salat von uns kam und unvollständig war. Für mich war ja eigentlich die Empörung eher darin, dass die Gäste am Nebentisch jeweils einen unvollständigen Beilagensalat bekommen haben. Aber diese Eklerregung oder dass es so einen Straftatbestand gibt, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Gehst du noch essen?
Ich gehe essen, ja, durchaus. Es gab eine Zeit lang, wenn ich aus dem Haus getreten bin und meinen Arm ausgestreckt habe, mich einmal um 360 Grad gedreht habe, dass ich irgendwie auf Restaurants gezeigt habe, die wir alle schon mal irgendwie als mindestens als Betroffene bei uns auf dem Tisch hatten, aber selbstverständlich Gegner essen, also das um Gottes Willen, nein.
Sind denn aber so in deiner Einschätzung das dann doch niederschwellige Geschichten, die mal irgendwie vorkommen können, weshalb sie eben auch dann eher Ordnungswidrigkeiten sind und das kann mal passieren und dann ist aber auch wieder gut und die meisten Restaurants dann doch eben vertrauenswürdig und den Hygienestandards entsprechend oder ist das ein flächendeckendes Problem?
Nein, wir sehen ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich behaupte, dass es im Großen und Ganzen alles funktioniert, dass die Restaurants und Betriebe sauber sind oder beziehungsweise sich versuchen, an Hygienestandards zu halten und diese auch erfüllen. Das sind die wenigsten Restaurants, die da auffallen und solche Mängel aufweisen, dass man hier nicht allein mit einer Ordnungswidrigkeit beispielsweise handhaben oder gegensteuern muss, sondern dass das Ganze in einer Straftat mündet. Wie gesagt, Straftat nach § 12 ist ein Haufen von kleinen Hygienemängeln, die insgesamt beim Gast den Eindruck erwecken, hier besteht die Gleichgültigkeit gegenüber lebensmittelrechtlichen Bestimmungen und dieses Lokal verlasse ich, wer weiß, was ich jetzt hier serviert bekomme oder wie meine Speisen zubereitet sind. Das sind quasi die wesentlichen Aspekte. Andere Situation ist ja der viel schwerwiegendere Punkt, nämlich das in Verkehr bringen entweder nicht zum Verzehr geeigneter oder gar gesundheitsschädlicher Lebensmittel. Auch die Situation haben wir durchaus in den Betrieben, dass eben angeschlagene, verschimmelte Lebensmittel, die nicht unbedingt gesundheitsschädlich sind, in den Verkehr gebracht werden. Sowas haben wir auch in Supermärkten. Die Zwiebelsäcke beispielsweise, die übereinander gestapelt da liegen, wo schon der Saft austritt, weil der Druck der oben liegenden Zwiebelsäcke so groß ist, dass die unten matschig wären. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass man ungeeignete Lebensmittel in den Verkehr bringt. Ein Beispiel für gesundheitsschädliche Lebensmittel ist so eine Situation aus Pizzerien, wo Thunfisch aus den Dosen direkt in die entsprechenden Schalen umgefüllt wird, aus denen heraus dann Thunfischsalate, Thunfischpizza und so weiter erzeugt werden und wo es unterlassen wird, diese Satten auch mal wieder zu reinigen, sodass von oben betrachtet diese Thunfischsatte ganz toll aussieht, aber unten schon warm wird, weil der alte Thunfisch langsam anfängt zu gären. Und das sind diese Betriebe, die 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet sind, wo man so den Eindruck hat, da findet eine Grundreinigung nie statt. Ja, da gibt es in Berlin einige von.
Was ist denn das Motiv für die Restaurant- und Gaststättenbetreiber? Ist das einfach nur quasi Gewinnmaximierung oder ist das Überforderung, Nachlässigkeit?
Ich glaube, in erster Linie ist es Überforderung und Nachlässigkeit. Man verliert auch den Blick dafür, wie der Betrieb aufgestellt ist. Am Anfang stellt man vielleicht noch fest, oh, hier müsstest du was machen. Dieser Gedanke verschwindet dann aber peu à peu, sodass man es dann unterlässt, irgendwelche Reparaturen auszuführen. Man lebt halt mit dem Mangel und man erkennt es halt nicht. Und in Berlin, oder nicht nur in Berlin, bundesweit ist es ja so, ich brauche als Betreiber für so einen Gastronomiebetrieb ja keine besondere Qualifikation. Es kann jeder so ein Restaurant aufmachen. Ich brauche eine Gesundheitsbescheinigung, das ist alles. Und das Schwerste, was es zu bekommen gilt, ist ein Stellplatz für den Imbiss oder einen Betrieb zu bekommen, wo ich meine Waren anbieten kann und der Rest erledigt sich dann von selbst. Und es ist auch vielleicht der Eindruck bei vielen, so wie ich mich zu Hause verhalte, so kann ich mich auch in meinem gewerblichen Betrieb eben verhalten und dann fange ich halt an eben zu schludern. Ein zweites Problem ist, und das ist wirklich so, meistens die Größe der Betriebe, die sind so klein und minimiert, dass sie wirklich so verwinkelt, dass sie wirklich schwer sind zu reinigen. Wie gesagt, es entbindet nicht von der Verpflichtung, da tatsächlich die entsprechenden Hygienemängel einzuhalten.
Aber liegt denn die Problematik nicht irgendwie schon quasi vorher? Also wenn ich nur eine Gesundheitsbescheinigung brauche oder eine Gewerbeerlaubnis oder etwas in dieser Richtung, warum werden denn sozusagen Kenntnis von den Hygienestandards und den lebensmittelrechtlichen Anforderungen dann nicht auch schon im Rahmen dieser Genehmigungserteilung geprüft?
Das ist eine gute Frage, die kann ich nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ich brauche diese Kenntnisse nicht. Ich bin verpflichtet, mich zu schulen. Ich bin verpflichtet, diese Kenntnisse zu erlangen. Es gibt auch einen Ordnungswidrigkeitstatbestand, der quasi in Verbindung mit leicht verderblichen Lebensmitteln es unter Ordnungswidrigkeit oder unter einem Bußgeld stellt, wenn ich diese Kenntnisse nicht habe. Aber in der Regel werden diese Kenntnisse nicht abgefragt und bei der Genehmigungserteilung auch nicht überprüft. Und jeder Gastronom ist quasi seines eigenen Glückes Schmied und muss selber sich die entsprechenden Fortbildungen und Weiterbildungen beschaffen. Und bei bestimmten Berufsgruppen, Köchen, wie zu gelernten Köchen und so, wird zwangsläufig davon ausgegangen, dass sie qua ihrer Ausbildung diese Kenntnisse haben.
Wir sehen es ja irgendwie auch, es ist letztlich eine schöne Schnittmenge, die auch immer erklärt, warum wir bei den Ministerien, sowohl auf Bundesebene als auch hier in Berlin, ja diese Vermengung haben. Tim, also insofern, wir haben hier eine Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, etwas, was auf den ersten Blick zwei ganz unterschiedliche Themen zu sein scheint, quasi das harte Thema Justiz und das eher Softskill-gefühlige Thema Verbraucherschutz, aber man sieht dann eben gerade in diesem Bereich des Lebensmittelstrafrechts, dass es da eine große Schnittmenge dann eben gibt und das natürlich auch bei Betrugstatbeständen und so weiter, es ja auch dann darum geht, dass der Verbraucher geschützt werden soll vor auch davor, Opfer von Straftaten zu werden, nicht nur vor Hygienemängeln. Deshalb aber nochmal die Frage, du hast es vorhin kurz erwähnt, von welchem mündigen Verbraucher geht denn dieses Lebensmittelstrafrecht überhaupt aus?
Also Lebensmittelstrafrecht, das betrifft insbesondere die Tatbestandsmerkmale der Täuschung im Lebensmittelstrafrecht, werden bestimmt durch den sogenannten durchschnittlich verständigen Verbraucher. Den hat der Europäische Gerichtshof einmal in einem Rechtsstreit zwischen einem belgischen Soßenhersteller und der Bundesrepublik Deutschland so festgelegt. Damals ging es um die sogenannte Sauce Hollandaise und die Sauce Bernays. Beides Produkte, die auch eigentlich nach deutschem Verbraucherverständnis auf Butterbasis hergestellt worden sind. Und der Hersteller aus dem europäischen Nachbarland hatte halt Pflanzenöl als Grundlage genommen. Und die Deutschen stießen sich an der Verkehrsbezeichnung Sauce Bernays und Sauce Hollandaise. Sachverhalt und wollten diese Verkehrsbezeichnung zumindest für die Produkte, die da in den Verkehr gebracht wurden, verbieten. Und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, dass das so nicht funktioniert, denn in der Zutatenliste hinten auf der Rückseite der Verpackung sei ja darauf hingewiesen worden, dass es ein Produkt ist auf Pflanzenölbasis und hat quasi die deutsche Klage abschlägig beschieden und hat in diesem Zusammenhang einen Verbrauchertyp geschaffen, der Maßstab ist für die Frage, ob der Verbraucher getäuscht worden ist oder nicht. Und das ist der sogenannte durchschnittlich verständige Verbraucher. Was macht dieser durchschnittlich verständige Verbraucher? Er liest alle Informationen und ist in der Lage, kleinere Ungereimtheiten, nämlich hier die Verkehrsbezeichnung in Zusammenhang mit der Zutatenliste, auch für sich selbst aufzuklären und zu erkennen, dass dieses Lebensmittel quasi die Funktion einer Sauce Bernaise oder Sauce Hollandaise haben soll, also auch den entsprechenden Verwendungszweck, aber dass eben statt Butter, wie sie zu erwarten wäre, Pflanzenöl verwendet wird. Das ist quasi der Maßstab. Und dieser durchschnittlich verständige Verbraucher, der sitzt quasi der Lebensmittelkontrolle ständig auf der Schulter, schaut bei Täuschungsstrafbeständen da permanent mit nach, ob jetzt hier möglicherweise fehlerhaft gekennzeichnete oder abweichend gekennzeichnete Lebensmittel so sehr für den Verbraucher nicht erkennbar sind, dass es sich um eine Täuschung handelt, oder ist der Verbraucher in der Lage, Mängel zwischen Kennzeichnung und Zusammensetzung eines Lebensmittels aufzuklären. Das ist quasi eine Aufgabe dieses durchschnittlich verständigen Verbrauchers. Beiläufig muss man sagen, muss dieser durchschnittlich verständige Verbraucher bestimmte Eigenschaften natürlich mitbringen. Er muss lesen, rechnen, schreiben können. Das sind also Voraussetzungen, die er haben muss. Und der ist quasi Maßstab für die Frage im Täuschungsbereich, den wir auch sehr häufig haben, ob hier möglicherweise eine Irreführung für den Verbraucher vorliegt oder nicht.
Das bedeutet für die Unternehmen, wenn ich das irgendwie richtig deklariere, bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Denn von mir als Kunden im Supermarkt wird erwartet, ich will Sauce Bernays oder Sauce Hollandaise kaufen und gucke dann darauf und hatte mir vorher überlegt, ich weiß, dass Sauce Bernays eigentlich auf Butterbasis ist, gucke auf die Packung, sehe, aha, Butteranteil stimmt nicht oder ist keine Butter, sondern eben Pflanzenöl und entscheide mich dann bewusst, ist mir jetzt egal, ich nehme die trotzdem mit und dann ist eigentlich alles gut.
So sieht es im Ergebnis aus. Jeder mag sich selber mal prüfen, inwieweit er, wenn er eine bestimmte Verkehrsbezeichnung liest, dann noch darauf zurückgreift, sich die Verpackung ganz genau durchzulesen, die Zutatenliste ganz genau durchzulesen, um zu erkennen, wie ist das Produkt tatsächlich zusammengesetzt. Wir haben natürlich auch Verkehrsbezeichnungen, die ganz augenscheinlich nicht funktionieren, beziehungsweise wo die Kennzeichnung eben unzureichend ist. Wer ein Mandelhörnchen in Deutschland kauft, so ein Makronengebäck, was am Ende mit Schokolade getunkt ist, der erwartet dort auch Schokolade. Und dass ich das genau weiß, behaupte ich mal, ein Großteil dieser Produkte enthält gar keine oder sind nicht in Schokolade getränkt, sondern in sogenannte kakaohaltige Fettglasur. Und wenn ich das Produkt einfach nur als Mandelhörnchen kennzeichne, dann darf die Verbrauchererwartung eben die sein, dass am Ende da Schokolade dran ist und eben nicht diese minderwertige kakaohaltige Fettglasur. Es sei denn, und jetzt kommt eben der entscheidende Faktor, in der Bäckerei wird explizit darauf hingewiesen, dass diese Enden eben entsprechend nicht in Schokolade, sondern mit kakaohaltiger Fettglasur versehen sind. Das wäre dann ausreichend und dann hätte man eine entsprechende Aufklärung. Man hätte auf der einen Seite die Verkehrsbezeichnung des Produktes mit der bestimmten Verbrauchererwartung und bezüglich der Verbrauchererwartung dann das entsprechende Korrektiv auf dem Schild in der Vitrine, welche Zutaten tatsächlich da Verwendung gefunden haben.
Aber als Hersteller mache ich sowas dann ja tatsächlich aus Gründen der Gewinnmaximierung, weil eben die fetthaltige Glasur mich weniger kostet in der Herstellung als dann tatsächlich die Schokolade, oder?
Das wäre, im Ergebnis ist es so, klar. Also behaupte ich jetzt mal, ob das klar ist, weiß ich nicht, aber ich behaupte mal, dass ich natürlich minderwertige Produkte benutze, um die Kosten zu minimieren, aber ich bin halt auf der sicheren Seite, wie ich die entsprechende Deklaration auf der Verpackung anbringe. Das ist schon klar. Der Verbraucher darf halt nicht getäuscht werden und in seinen Erwartungen getrübt.
Aber die Gewinnmaximierung kann ich verstehen bei bis tatsächlich großen Herstellern von Eis, Schokoladenüberzügen und so weiter. Aber die kleine Bäckerei, die am Tag 20 Mandelhörnchen verkauft, da ist doch jetzt irgendwie keine so große Gewinnmarge da drin, als dass sich das lohnen würde, oder?
Ja, dazu kann ich jetzt keine Auskunft geben, ob die Gewinnmaximierung da der entscheidende Faktor ist. Aber 20 Mandelhörnchen am Tag sind 100 Mandelhörnchen von Montag bis Freitag. Da spielt vielleicht schon die Gewinnmaximierung im Kleinen eine Rolle. Und wenn ich weitere Produkte habe, die mit Schokolade versehen werden müssten, aber stattdessen halt mit meiner kakaohaltigen Fettglasur übergossen werden, da macht sich das vielleicht schon bemerkbar.
Sind das dann Lebensmittelstraftatbestände in Tateinheit mit Betrug eigentlich, wenn ich das falsch deklariere?
Ja, im Grunde genommen nicht. Diese Täuschung nach § 11 ist quasi dem Betrug nachgebaut. Also § 11 LFGB ist dem Betrug nachgebaut. Mit dem kleinen Unterschied, dass eine Vermögensverschiebung eben nicht stattfindet und auf der einen Seite Gewinn erzielt und auf der anderen Seite quasi ein Vermögensmangel eingetreten ist. Grundsätzlich ist es von der Norm identisch. Die Täuschung nach § 11 LFGB ist kein Vermögensdelikt im engeren Sinne, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass der Verbraucher getäuscht wird, weil im Einzelfall gar nicht festgestellt werden kann, ob das Mandelhörnchen für 2,50 Euro in Fettglasur getaucht, nicht objektiv tatsächlich 2,50 Euro wert ist. Es ist ja nicht so, dass der Kunde nicht nichts bekommt, sondern er gibt seine 2,50 Euro hin, kriegt im Gegenzug dieses Mandelhörnchen und jetzt müsste geprüft werden, ob dieses Mandelhörnchen wirtschaftlich berechnet 2,50 Euro wert ist oder nicht und ob der Bäcker ein Mandelhörnchen mit Schokolade in Wirklichkeit für 3,50 Euro verkauft hätte. Das ist das große Problem. Im Lebensmittelbereich geht es wirklich objektiv nur darum, dass der Verbraucher von seinen Erwartungen her enttäuscht wird. Das ist quasi das Ergebnis. Es geht nicht darum, dass er einen Vermögensverlust erleidet.
Ist es dem Verbraucher nicht einfach egal?
Kann ich so nicht sagen. Also die Verbrauchererwartung ist ja in den Leitsätzen niedergeschrieben und bin mir ziemlich sicher, dass viele Verbraucher gar nicht wissen, welche in den Leitsätzen geregelten Zusammensetzungen für bestimmte Produkte enthalten sind und welche Verbrauchererwartung sie tatsächlich haben dürfen. Nehmen wir das Beispiel des Dönerkebabs, in den Leitsätzen geregelt, dass Dönerkebab nur dann Dönerkebab heißen darf, wenn der Hackfleischanteil in dem Produkt maximal 60% beträgt. Ohne dass ich es nachgeprüft habe, behaupte ich mal, dass die in bundesweit verkauften Dönerkebabs einen weitaus höheren Hackfleischanteil haben. Das hat wirklich wirtschaftliche Gesichtspunkte für den Unternehmer. Dem Verbraucher ist es, glaube ich, relativ egal, wenn man sich an so ein Imbiss stellt und sagen würde, ist das jetzt hier ein Dönerkebab oder nicht? Würde sagen, ja klar, schmeckt nach Dönerkebab, die Zubereitung ist so, wie ich es erwartet habe, vom Spieß geschabt, mit Salat vermengt, im Brot eingelegt und das Ganze mit einer Knoblauchsoße versehen. Sieht aus wie Dönerkebab, schmeckt wie Dönerkebab, muss Dönerkebab sein. Wenn man jetzt fragen würde, was erwarten Sie in der Zusammensetzung, dann würde man mit dem Schulterzucken reagiert. Und so ist es bei vielen Sachen aus. Wir haben Leitsätze für Feinkost. In den Leitsätzen für Feinkost ist beispielsweise die Zusammensetzung von Fertigsalaten geregelt. Heringsanteil in einem Heringssalat und so weiter und so fort. Das weiß im Zweifel keiner, wie tatsächlich die Verbrauchererwartung dort niedergeschrieben steht und wie hoch der Fischanteil in bestimmten Salaten sein hat. Entscheidend ist mit Mayonnaise, ist Fisch drin, schmeckt so. Glaube nicht, dass die Verbrauchererwartung den Leitsätzen entspricht und umgekehrt.
Das heißt, wir haben auch mit diesen Konstellationen auch keine Anzeigerstatter, die irgendwie sagen, ich habe mir hier einen Döner gekauft, der eigentlich kein Döner ist und falsch deklariert war. Und wir haben auch nicht die Anzeigerstatter, die aus dem Lokal herausgehen und sagen, mir ist da schlecht geworden, sondern die dann einfach das Lokal meiden. Wie kommen denn überhaupt solche Ermittlungen in Gang?
Also Anzeigen aus der Bevölkerung sind eigentlich Mangelware, das kann man so sagen. Werden nur dann Anzeigen erstattet, wenn man den Verdacht hegt, dass ein bestimmtes Lebensmittel gesundheitsschädlich war, schlicht ergreifend, einem ist schlecht geworden nach dem Verzehr eines Lebensmittels, meistens nicht im Lokal, sondern wir haben jetzt auch verstärkt Lieferservice, sondern dass man sich etwas nach Hause hat liefern lassen und dann zu Hause gemerkt hat, das war nicht in Ordnung. Dann gibt es mal gelegentlich eine Anzeige. Ansonsten kommen die Lebensmittelverfahren überwiegend über die Lebensmittelkontrolle in Gang. Das heißt, Lebensmittelkontrolleure und Veterinäre sind in den Betrieben unterwegs, ziehen Proben, Gutachten die Unternehmen, stellen Hygienemängel fest und wenn sich dann daraus der Verdacht einer Straftat ergibt, dann kommt die Amtsanwaltschaft Berlin oder die Staatsanwaltschaft in schwerwiegenden Fällen ins Spiel und kriegt diese Sachverhalte übersandt und hat zu prüfen, ob jetzt hier eine Straftat vorliegt oder nicht, wer sie begangen hat. Und nur so kommen diese Strafverfahren überhaupt in Gang. Und dann haben wir an der Seite eben das LKA 335, die diese Wirtschaftsstrafsachen, speziell Lebensmittelstrafsachen, dann den Ermittlungen zuführen und die entsprechenden Ermittlungen dann führen.
Wenn ich aber in der klassischen Abgrenzung bin, zu sagen, wenn es eine Vorsatztat ist oder ich Anhaltspunkte für einen Vorsatz habe, dann geht es Richtung Straftat. Wenn es fahrlässig ist, ist es wahrscheinlich eher Richtung Ordnungswidrigkeit. Es ist dann nicht für die Veterinärämter oder die zuständigen Ordnungswidrigkeitenbehörden erstmal das Einfachere zu sagen, na gut, ich werde dann irgendwie einfach die Fahrlässigkeit annehmen und behalte das Verfahren bei mir, anstatt das an die Amtsanwaltschaft oder an die Staatsanwaltschaft abzugeben?
Naja, die Paragraph 41 UWIG verlangt ja die Feststellung von Anhaltspunkten für eine Straftat. Und die Ämter nehmen diese oder stellen diese Anhaltspunkte doch schon fest. Anhaltspunkte können sein Vorkontrollen, indem man bereits auf bestimmte Mängel hingewiesen hat. Damals noch in der Fahrlässigkeitsannahme, jetzt bei der Folgekontrolle dann wegen des Hinweises zuvor dann als Vorsatz deklariert oder aber Vorbelastungen schon eingetragen im Gewerbezentralregister oder im Bundeszentralregister. Oder in bestimmten Dingen ist es auch so, dass die Menge eines bestimmten mangelhaften Lebensmittels erkennen lässt, dass hier nicht versehentlich Zutaten in ein bestimmtes Lebensmittel gebracht worden sind, die da nicht reingehören, sondern eben schon ganz gezielt hier bestimmte Produkte hergestellt worden sind. Und nehmen wir als Beispiel die Herstellung von Hackfleisch, deklariert als Rindergehacktes, aber in großen Mengen hergestellt, aber die Untersuchung ergibt, dass so ein sehr großer Anteil von Schweinegehackten dabei ist. Also eigentlich müsste als gemischtes Gehacktes gekennzeichnet werden. Der Kunde kauft es als hochwertiges Rindergehacktes und hat halt einen hohen Anteil von Schweinen dabei. Da kann nicht, wenn man da, weiß ich nicht, 10 Kilo, 15 Kilo hergestellt hat, versehentlich mal eine kleinere Menge Schweinehackfleisch mit reingekommen sein, sondern da ist dann gezielt beigemengt worden, sodass der Verbraucher dann in seiner Erwartung getäuscht wird.
Aber ich bleibe eigentlich sozusagen dabei, die erste Tat ist wahrscheinlich eher erstmal eine Fahrlässigkeitstat, wenn ich nicht jetzt gerade so eine bewusste Mengenbeimischung habe und so weiter. Und sobald ich den Anhaltspunkt dafür habe, der hat einmal den Schuss vor den Bug bekommen, hat einmal das Bußgeld bekommen für den fahrlässigen Verstoß gegen das Lebensmittelrecht, dann würde ich bei einer Wiederholung dann sagen, okay, jetzt hätte er es eigentlich kapieren müssen, jetzt handelt er jedenfalls wohl vorsätzlich und damit kämen dann Amtsanwaltschaft und Staatsanwaltschaft und eben die Straftat in Betracht.
So ist es im Ergebnis. Bei gesundheitsschädlichen Lebensmitteln ist es ja anders. Da ist sowohl Vorsatz als auch Fahrlässigkeit strafbar. Aber bei Täuschungsdelikten und bei den Delikten der Ekelerregung und des in Verkehr bringens nicht zum Verzehr geeigneter Lebensmittel, die als Mischtatbestand daherkommen, ist es halt entscheidend, dass man eben diesen Vorsatz feststellt. Und das kann man in der Regel nur dann, wenn jemand schon wiederholt in Erscheinung getreten ist.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es in dieser Gemengelage durchaus Sinn macht, nicht sozusagen auf die ganzen Formalien zu achten und zu sagen, die Ordnungsämter machen erstmal ihr Ding und legen dann offiziell der Staatsanwaltschaft vor oder der Amtsanwaltschaft vor, sondern dass man da auch schon übergreifend zusammenarbeitet, dass es da irgendwelche Arbeitsgruppen gibt, dass man sich da irgendwie abstimmt, was das ganze Vorgehen betrifft mit den Gewerbeaufsichten, den Gaststättenaufsichten, den Veterinärämtern. Findet so eine Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden statt? Gibt es da regelmäßige Treffen? Finden da Abstimmungen statt? Wie kann man das System insgesamt vernünftig und gut aufstellen, um auch diesem Verbraucherschutz gerecht zu werden? Oder macht jede Behörde ihres?
Also wir sind gerade wieder dabei, jetzt im Jahr, also Ende 2024, Anfang 2025, haben wir wieder begonnen, die Zusammenarbeit zwischen den Veterinärämtern und zumindest der Amtsanwaltschaft Berlin wieder zu verbessern. Vorrangig geht es darum, Verständnis für die jeweils andere Seite zu finden. Das ist ja immer der Streitpunkt, wieso verfolgt die Strafverfolgungsbehörde das nicht, was wir als Straftat erkannt haben? Wieso kriege ich das wieder zurück mit dem Hinweis, Vorsatz liegt nicht vor, deswegen Ordnungswidrigkeit, verfolgt deine Feststellung alleine. Da gilt es jetzt wirklich wieder Verständnis füreinander zu entwickeln. Was verlangt der eine, was braucht der andere? Da sind wir gerade wieder dabei, das ein bisschen zu verfestigen, und da gibt es unregelmäßige Treffen, also so zweimal im Jahr sitzen wir dann zusammen, und wir haben uns mittlerweile wieder als Ansprechpartner auch für die Veterinärämter zur Verfügung gestellt, ihre Sachverhalte, bevor sie überhaupt eine Entscheidung treffen, kurz mal darzulegen und unverbindlich prüfen zu lassen, ob das eine Aussicht auf Erfolg hat im Rahmen eines Strafverfahrens oder ob es doch eher bei der Verwaltungsbehörde als Ordnungswidrigkeit belassen werden sollte.
Wobei es ja auch trotzdem irgendwie als Ordnungswidrigkeit an euch ziehen könntet im Zweifel, oder?
Ja, nur dann, wenn Bezug zu einer anderen Straftat besteht. Also originäre Zuständigkeit liegt bei den Verwaltungsbehörden. Wir bearbeiten jetzt nicht ausschließliche Ordnungswidrigkeiten bei uns, sondern kriegen es, wenn denn Einspruch, und das ist ja die Regel, gegen den Bußgeldbescheid erlassen wird, ohnehin bei uns auf den Tisch. Und dann wird es halt im Bußgeldverfahren geklärt. Das funktioniert schon.
Wie sieht das denn aus, wenn ihr so eine Sache im Bußgeldverfahren auf den Tisch bekommt von den Verwaltungsbehörden? Wird einfach irgendwie ans Gericht weitergeschickt und ihr vertretet dann in der Sitzung? Oder wie sieht denn da so eine Sachbearbeitung aus?
Das mit der Sitzungsvertretung ist, wir sind zu wenig Leute, um das überhaupt abbilden zu können. Aber kurz vom Werdegang ist es so, dass nach Einspruchseinlegung, nach 69 Absatz 3 Ordnungswidrigkeitengesetz, das Verfahren über die Strafverfolgungsbehörde ans Amtsgericht weitergeleitet wird von den Verwaltungsbehörden. Die Amtsanwaltschaft Berlin ist dann nur im sogenannten Zwischenverfahren zuständig für dieses Verfahren und hat eigentlich im Zwischenverfahren gar keine Handhabe mehr, an diesem Sachverhalt in irgendeiner Art und Weise zu rütteln. Im Ergebnis geht es nur darum, zu prüfen, ist der Bußgeldbescheid in seiner Gesamtheit zulässig oder sind unheilbare Mängel vorhanden. Dann geht er wieder zurück an die Verwaltungsbehörde mit dem Auftrag, diese Mängel zu beseitigen. Oder aber er ist tragbar und hat Aussicht auf Erfolg, dann wird er weitergeleitet ans Amtsgericht. Die Frage, ob wir dann in der Hauptverhandlung beim Amtsgericht an dieser Sitzung teilnehmen, hängt ein Stück weit davon ab, wie hoch die Buße ausgefallen ist. Wir haben bei uns in gewisser Weise die Regelung, ab dem sechsstelligen Bußgeldbereich an den Sitzungen teilzunehmen, aufgrund der Bedeutung der Sache. Diese Summen werden in Lebensmittelsachen so gut wie nie erreicht. Oder aber der Sachverhalt ist neuartig, komplex, es geht um ein Rechtsproblem, was noch nie erörtert worden ist, auch dann würden wir an der Hauptverhandlung teilnehmen, aber ansonsten nicht.
Sind dann die Gerichte da auch entsprechend spezialisiert?
Wir haben entsprechende Wirtschaftsstrafrichter. Es gibt mehrere Abteilungen, die sich unter anderem mit Lebensmittelrecht und anderen Wirtschaftsstraftaten auseinandersetzen. Und da gibt es schon Spezialabteilungen, die wir in Berlin haben, andernorts nicht.
In einem Bereich ist jetzt noch ein bisschen Bewegung reingekommen. In Berlin jetzt quasi erst im Laufe des letzten Jahres auf gesetzgeberischer Ebene 2017 durch die Einführung des 29a Ordnungswidrigkeitengesetz. Also die Möglichkeit, auch Einziehungen vorzunehmen. Was hat es denn damit auf sich? Was ist das für ein neues Tool?
Das Einzugsverfahren nach § 29a UWIG passt eigentlich gar nicht so richtig ins Ordnungswidrigkeitengesetz hinein. Es ist ein sogenanntes objektives Verfahren. Im Ergebnis geht es darum, dem Betroffenen das wegzunehmen, das, was er im Zusammenhang mit einer begangenen Ordnungswidrigkeit erlangt hat, im weitesten Sinne. Dazu gehört nicht nur das unmittelbar Erlangte, sondern auch das im Zusammenhang mit der Ordnungswidrigkeit Erlangte. Wir sind im Lebensmittelrecht bisher noch nicht so weit, dass wir diese Norm da anwenden. Berlin steckt da noch in den Kinderschuhen und versuchen gerade über andere Ordnungswidrigkeiten dieser neueren Norm gerecht zu werden. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass man anstelle von Bußgeldbescheiden mit kleineren Bußgeldern im Lebensmittelbereich durchaus Ordnungswidrigkeitsverfahren über § 29a Ordnungswidrigkeitengesetz abschließt, denn auf jeden Fall stellt ja dieser 29a eine Alternative zum Bußgeldverfahren dabei oder da. Und es ist erforderlich, dass eben dieses Verfahren der Einziehung an die Stelle des Bußgeldverfahrens tritt und nicht parallel dazu betrieben wird, was nicht möglich ist.
Aber es ist die einschneidendere Maßnahme, wenn ich irgendwie so Beispielsfälle bilde, was quasi irgendwelche Firmen betrifft, die das falsch deklariert haben und so weiter. Also da kommen ganz andere Summen zusammen, oder?
Es kommen ganz andere Summen zusammen. Es sind überhaupt ganz andere Summen möglich. Da ist quasi nach oben hin fast keine Grenze gesetzt. Das funktioniert. Es ist aber ein Stück weit arbeitsaufwendiger, festzustellen anstelle einer Buße. Der Mangel besteht auch darin, dass man, weil es ja ein objektives Verfahren ist, in keinster Weise im Gewerbezentralregister bei solchen Verfahren eingetragen wird, weil es eben keine Sanktion darstellt, sondern lediglich es darum geht, etwas, was durch ein Fehlverhalten erlangt worden ist, mir wieder abzunehmen. Es wird, wenn man so will, quasi die Reset-Taste gedrückt und ich werde quasi so dargestellt, als hätte ich diesen Betrieb oder als hätte ich diese Einnahmen nie erzielt. Die werden mir quasi, weil hier das sogenannte Bruttoprinzip geht, in Gänze abgenommen und alles, was ich in diesem Zusammenhang erlangt habe, auch spielt. Also beispielsweise, wenn ich jetzt wieder mal auf den Döner, ohne dass ich auf die Dönerlastigkeit hinweisen möchte, wieder ins Spiel bringe, bedeutet das im Ergebnis, dass ich bei fehlerhaft deklarierten Produkten durchaus die Möglichkeit hätte, festzustellen, dass hier eine Fahrt in Verkehr bringen eines falsch deklarierten Produktes, damit eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, dann hätte ich die Möglichkeit, über einen gewissen Zeitraum dem Betroffenen das abzunehmen, nämlich die gesamten Einkünfte, die er aus dem Verkauf seiner Produkte erlangt hat und dazu eben noch, weil es nicht nur um das Produkt selber geht, sondern um das insgesamt Erlangte, auch die Einnahmen wegzunehmen, die er durch beiläufige Verkäufe von Döner-Kebab erzielt hat, also beispielsweise den Erwerb von Getränken am Imbissstand oder den Erwerb von weiteren Produkten, die da im Verkehr sind. Das wäre dann durchaus möglich über § 29a OWIG.
Das heißt, ich habe meinen Dönerstand, der das falsch deklarierte Dönerfleisch verkauft und habe quasi Variante, entweder ich verhänge jetzt hier ein Bußgeld wegen dieser falschen Deklaration oder aber ich gucke mir das an und rechne dann hoch und sage, also von diesen falsch deklarierten Dönern sind wahrscheinlich in den letzten Monaten so und so viel verkauft worden. Dazu gab es irgendwie immer noch ein Getränk dazu. Das heißt, er hat quasi einen bestimmten Gewinn gemacht pro Bestellung von 8 Euro, rechne das hoch und dann kann ich quasi diese gesamte Summe, alle Bestellungen der letzten Monate dann bei ihm einziehen.
So funktioniert es. Also wie gesagt, als Alternative zum Bußgeldbescheid, das ist das eine wichtige Element. Und das zweite ist, es geht hier nicht um die Wegnahme von Gewinn im wirtschaftlichen Sinne, sodass ich also auch noch abziehen muss, welche Ausgaben er möglicherweise in dem Zusammenhang hatte, sondern es geht wirklich um die Wegnahme des Erlangten. Das, was quasi über den Tresen gewandert ist an Geld, geht wieder zurück in die Landeskasse im Ergebnis. Das wird ihm weggenommen.
Das vorhin erwähnt, andere Bundesländer bauen sich ganze Schwimmbäder auf diese Vorgehensweise.
Es ist so berichtet worden, aber geteilt war, ob ganze Schwimmbäder dadurch gebaut werden, weiß ich im Ergebnis nicht. Aber Tatsache ist es so, dass in Bayern beispielsweise die Vermögensabschöpfung eine ganz große Rolle spielt und über die Landratsämter überhaupt nicht mehr aufs Bußgeldverfahren zurückgegriffen wird, also auf das klassische Bußgeldverfahren, die Verhängung von Bußgeldern, sondern tatsächlich über den § 29a gearbeitet wird, weil ganz andere Beträge darüber generiert werden können für die einzelnen Kommunen dort.
Was fehlt für Berlin, um das auch so umzusetzen?
Die Erfahrung, die Schulung und das Personal, das entsprechend so einzusetzen in den einzelnen Bereichen und vielleicht auch der Mut, sich vom klassischen Bußgeldverfahren abzuwenden und sich dieser neuen Norm, die ja ein Stück weit anders gestrickt ist und auch ein anderes Ziel verfolgt, sich dieser neuen Norm zuzuwenden. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, das jetzt in gewisser Weise umzuswitchen. Man muss auch gucken, welche Verfahren eignen sich dafür. Und ich meine, dass im lebensmittelrechtlichen Bereich durchaus die Möglichkeit besteht, anstelle eines Bußgeldes ich fantasiere jetzt mal 1.000 Euro, da nochmal zwei Nullen ranzuhängen und vielleicht jemandem mehr Geld wegzunehmen, als nur diese diese Sanktion aus dem Bußgeldbescheid.
Dann viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Und vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Die Prozessbeteiligten, bitte.